wenn ich so in eure Augen schaue, dann seid ihr etwas gespannt und auch etwas entspannt. Ist auch gut. Ihr seht, es geht um Herausforderungen. Tja, jeder Mensch von uns hat Kämpfe zu bestehen. Ja. Und es können dabei harte Kämpfe sein. Und es ist ja schon auch sehr unterschiedlich, in welchem Land du lebst. Ja, wenn wir jetzt irgendwo in Afrika, vielleicht in der Wüste wären, dann wären das natürlich andere Kämpfe. Da hätte man ja vielleicht viel stärkere Kämpfe. Wie ist es mit unserer Versorgung? Oder mit unserer Sicherheit? Oder mit unserer Gesundheit? Da würden die äußeren Umstände uns noch viel stärker auch beschäftigen. Vieles ist hier, Gott sei Dank, geregelt. Ja, uns geht es hier immer noch unverdient gut. Es gibt aber auch andere Herausforderungen, wie zum Beispiel den Frieden innerhalb der Familie zu bewahren. In der Ehe. Oder wenn jemand eine andere Meinung hat, die mal zuzulassen, dass man mal darüber auch nachdenkt. Oder dass man auch mal Grenzen setzt, bis dahin und nicht weiter. Das sind auch Herausforderungen, besonders bei der Erziehung. Ja? Ja. Oder für manche ist es ja auch schon eine große Herausforderung, um aus seinem Bett zu steigen. Das gibt es auch. Ja? Manche können in ihrer Seele so müde sein, dass sie sagen, also ich ziehe am besten die Decke nochmal über den Kopf und bleib einfach liegen. Wenn wir heute drei Menschen ansehen, alle, die vor Herausforderungen standen, dann geht es einmal um den entschlossenen Elia. Zweitens um den orthodoxen Obadja. Und da sage ich noch, was ich damit meine. Ja. Und zum dritten um den abtrünnigen Ahab. Das sind also drei Männer, um die es in unserer Geschichte geht. Der Bibeltext, der steht in 1. Könige 18, 1 bis 18. Dabei werde ich es so machen wie letztes Mal auch bei Gunnar. Hallo Gunnar, du hast mir damals gestern das letzte Mal eine schöne Vorlage gegeben. Wir werden immer nur einen kleinen Teil aus dem Bibeltext uns vor Augen führen und dann darüber nachdenken. Und das ist der erste Text. Da steht: Und es geschah nach vielen Tagen im dritten Jahr, da erging das Wort des Herrn an Elia: Geh hin, zeig dich Ahab, und ich will regnen lassen auf den Erdboden. Und Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen. Wir sehen also zuerst den entschlossenen Elia. Gott redet zu Elia: Geh. Und was macht Elia? Er geht. Zur Vorgeschichte, besonders für diejenigen, die letzten Sonntag nicht da waren: Der Prophet Elia hat dem Ahab, dem König von Israel, ein Gericht der Dürre angekündigt. Dies hing damit zusammen, weil der Ahab, der das Volk Israel, das heißt das Volk Gottes, als König leiten sollte, sich selbst nicht an Gott hielt. Er sollte also das Volk Gottes leiten, aber er selbst war auf einem ganz anderen Weg unterwegs. Gott vertraut ihm, dem König, seine Menschen an, sein Volk an, und derjenige, der diese Aufgabe hat, handelt noch nicht einfach nur lässig. Lässig bedeutet ja, naja, komme ich heute nicht, dann komme ich morgen und irgendwie wird es schon irgendwie so werden, das ist ja eher lässig, sondern er handelte direkt entgegengesetzt. Er heiratet Isabel, von der wir noch hören werden. Diese Dame war eine glühende Verehrerin des Sturm- und Regengottes Baal. Ja. Baal, der hatte sozusagen die Aufgabe, mit seinem Wind Regenwolken über dieses Land zu schicken, und dann war Baal ja derjenige, der dann für Regen sorgen konnte. Nun hat Elia dem Ahab verkündigt, dass es ab jetzt nicht mehr regnen wird, bis er im Namen Gottes es wieder regnen lässt. Das war so seine Aussage. Und hier sehen wir es auch nochmal in 1. Korinther. Gut, 1. Könige 17, Vers 1, da steht: Und Elia, der Tipsiter von den Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab: So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesem Jahr weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Das war so die Ansage des Elia. Nun waren es 3 Jahre vergangen, es war tatsächlich Dürre, und Ahab hat sicher genügend Zeit gehabt, zu überlegen: Was macht mein Regengott, wenn der lebendige Gott sagt, niet, nein, geht nicht, ja? Regen kommt nicht. Aber schauen wir, wie es zum entschlossenen Elia noch kommt. Ja. Er sollte sich jetzt Ahab zeigen. Bei seiner Begegnung vor 3 Jahren, da sollte sich Elia vor Ahab verbergen. Er ging auf das Reden Gottes, der Elia, zum Bach Krit und wurde dort von Raben versorgt. Als der Bach ausgetrocknet war, sprach Gott wieder, und dann ging er zu einer Witwe mit ihrem Sohn. Und auch das machte Elia. Elia hat in dieser Zeit, denke ich, viel gelernt. Er hat gesehen, welch einem großen Gott er dient. Selbst eine Totenauferweckung konnte er auf sein Gebet hin erleben. Ja. Das zeichnete den entschlossenen Elia aus. Eben seine Entschlossenheit, dem Herrn unter allen Umständen zu dienen. Was Gott sagt, wird gemacht. Und jetzt soll er sich zeigen, vorher verbergen, jetzt soll er sich zeigen dem Ahab, der ihn, wie es in Vers 10 heißt, überall suchen wird. Vers lesen wir noch. Ahab war wütend und zornig auf Elia und hätte ihn wegen seiner Aussage am liebsten ins Gefängnis geworfen, wahrscheinlich auch gequält oder umgebracht. Das alles ahnte auch Elia. Und doch geht er in Richtung Ahab, um, so heißt es in der Bibel, sich Ahab zu zeigen. Hier bin ich. Er ging nicht deshalb dorthin, weil er lebensmüde war, sondern weil er Gottes Willen tat. Und in diesem Willen Gottes war er, so sah er sich, auch wirklich verpflichtet. Wieso konnte er das tun? Schauen wir uns nochmal Kapitel 17, Vers 1 an. Das sagte nämlich Elia zu Ahab: So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Wisst ihr, Geschwister, es ist wichtig zu erkennen, vor wem wir wirklich stehen. Der Elia, der stand ja vorm König. Ja? Also wir können auch das irgendwie übertragen, wenn heute der Bundeskanzler Scholz hier auch in unserer Mitte wäre und dann würde die Predigt direkt auch zu ihm gehen. Ja? Und dann muss man jetzt schauen, vor wem stehe ich? Stehe ich vor irgendeinem hohen Menschen oder stehe ich noch vor Gott selbst, der doch hinter allem steht? Hier, der Elia, der steht nicht einfach nur vor Menschen, sondern er steht vor Gott. Und deshalb müssen wir das auch in unser Leben übertragen. Vor wem stehen wir wirklich? Stehen wir nur vor unserem Lehrer? Nur vor dem, vor unserem Chef? Oder stehen wir vor Gott? Wer bestimmt unser Handeln? Und hier das Geheimnis der Entschlossenheit Elias, das sehen wir. Er hat seine Augen auf Gott gerichtet. Wie ist es bei uns? Sind es Menschen, denen wir gefallen wollen, oder wollen wir Gott gefallen? Bestimmen Menschen unser Leben, oder ist es Gott? Vor wem stehst du? Vor wem stehe ich? Schauen wir uns jetzt den orthodoxen Obadja an. Ich weiß nicht, an was du jetzt denkst, wenn du das Wort orthodox hörst. Vielleicht an orthodoxe Juden oder die orthodoxe Kirche. Ich wollte Obadja mit der Bezeichnung nicht in eine dieser Gruppen einreihen, sondern ihm die Bedeutung des Namens orthodox beimessen. Denn orthodox heißt rechtgläubig oder strenggläubig. Also das hat jetzt mit orthodoxen Juden oder der orthodoxen Kirche nichts zu tun. Ich habe es halt auch ausgesucht, weil Obadja mit O anfängt und orthodox eben auch. Ja? Oder auch der, ihr werdet es ja sehen, der Elia, der entschlossene Elia. Ja? Und dann kommt noch der Ahab. Das werden die dann auch sehen. Genau. Also, was heißt, das heißt, Obadja möchte seinen Glauben an den Gott Israels wirklich festmachen und sich dafür einsetzen. Und das hat er auch gemacht, der Obadja. Was lesen wir von ihm? Es war aber eine große Hungersnot in Samaria und Ahab rief Obadja, seinen Verwalter. Und jetzt kommt's, Obadja aber fürchtete den Herrn sehr, denn es geschah, als Isebel die Propheten des Herrn ausrottete, dann nahm Obadja 100 Propheten und verbarg sie in Höhlen, hier 50 und dort 50, und versorgte sie mit Brot und Wasser. Obadja war der Verwalter des Königs. Also nicht nur einfach ein Verwalter, sondern der, das muss irgendwie so ein besonderer Chef gewesen sein, ja, vielleicht der Finanzminister. Und es ist interessant, dass auch in der Politik gläubige Leute auf einmal ganz nach oben kommen. Das Obadja war nicht eine völlige Ausnahme, ihr kennt ja vielleicht auch den Daniel, der bei Babylon, ja, eine große Aufgabe hatte, oder auch der Josef, ja, der beim Pharao auch eine große Aufgabe hatte. Das waren alles Reiche, die völlig gottlos waren. Und da war doch auf einmal ein Gläubiger da. Interessant. Und das zeigt, wie Gott souverän handelt, der kann seine Leute auch dahin setzen. Auf einmal merkt man, da weht ein anderer Wind. Das zeigt einfach Gottes große Macht. Und dieser Obadja wird als sehr gottesfürchtig bezeichnet. Er hatte sehr viel Ehrfurcht vor Gott und war trotz der Macht, den die Könige ausüben konnten, dort an dieser Stelle. Die Königin Isabel, ja, die Frau von Ahab, diese glühende Baalsverehrerin und Baalsdienerin, sie war eine Zidonierin, haben wir das letzte Mal auch gehört, und kam durch Heirat ins Volk Gottes. Und jetzt bestimmte sie nicht nur ihren Mann, sondern versuchte durch Mord und Totschlag und mit großer Gewalt den Baalskult aufzubauen und den Glauben an Jahwe, dem Gott Israels, vergessen zu machen. Das war so ihre glühende Idee und hat auch da schon gewütet, wie, na, will ich sagen, gut. Hier heißt es, sie wollte alle Propheten, die noch Jahwe dienten und von ihm weitersagten, ausrotten. Und der orthodoxe Obadja konnte da nicht einfach zuschauen. Er, der noch im Dienst des Königs stand, konnte sicher auch mehr helfen als andere. War ja Dürre, war ja Not. Und vielleicht war es ihm auch klar, dass mit der Gabe, wo er jetzt war, auch eine Aufgabe lauerte. Ja? Vielleicht auch eine Sache für uns, welche Gaben haben wir von Gott bekommen? Und könnte es nicht sein, dass diese Gabe, die ich bekommen habe, nicht auch schon auf eine Aufgabe hinführt? Oder in welchem Bereich sind wir? Könnte es nicht sein, dass in diesem Bereich, wo wir uns aufhalten, nicht auch schon eine Aufgabe Gottes lauert in unserem Leben? Nun, er konnte 100 Propheten durch eine Dürrezeit versorgen. Das verlangt natürlich Mut und Gottvertrauen. Aber Obadja konnte auch gar nicht anders. Wie kann man glauben und dann den Brüdern, die in Todesnot sind, nicht helfen? Wie geht das? Wie kann man als Christ leben, wenn man Not sieht und nicht eingreift? Wie geht das? Letzte Woche habe ich einen Beitrag verfolgt, da ging es um den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche. Da wurde ein Kardinal zitiert, der bedrückend sagte, also er war nicht da, er ging das nicht so drüber hinweg, sondern er sagte das bedrückend. Es scheint so, dass uns die Kinder egal waren. Ja. Der Reporter meinte in der Runde, dass dieses Bekenntnis doch zum Christentum überhaupt nicht passt. Christsein wird mit Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft noch sehr in Verbindung gebracht. Obadja war es nicht egal, was mit den Propheten und mit dem Glauben an Gott in seinem Land geschieht. Er handelte. Warum? Weil er seinen Glauben auch ernst nahm. Der Glaube schaut nicht nur, ja, was bringt das mir? Ja, was bringt das mir? Der Obadja hätte sagen können, ja, also wenn ich den 100 Propheten nicht was bringe, dann kann ich ja noch ein paar Fladenbroten mehr essen. Ist ja auch gut. Oder ein bisschen was auf die Seite tun für mich. Kann ja sein, dass es noch dürrer wird und irgendwann kann man gar nichts mehr haben. Aber ich brauche das ja. Versteht ihr? So kann man ja auch denken. Sein Herz war bei Gott. Dann muss ich mich natürlich auch fragen, wo ist mein Herz? Was würdest du für deinen Gott tun? Für deine Geschwister, die in Not sind? Oder die in Not kommen, tun? Was würdest du tun? Denke darüber nach, wenn die Zeit böse werden und sie werden böser. Wir wollen von dem orthodoxen Obadja lernen. Jetzt kommen wir zu dem abtrünnigen Ahab. So sprach nun Ahab zu Obadja: Zieh durch das Land zu allen Wasserquellen und zu allen Bächen. Vielleicht finden wir Gras, um die Pferde und Maultiere am Leben zu erhalten, so dass wir nichts von dem Vieh umkommen lassen müssen. Und sie teilten das Land unter sich auf, um es zu durchziehen. Ahab zog allein auf einem Weg und Obadja auch allein auf einem anderen Weg. Wir haben bisher gesehen, dass der entschlossene Elia vor der Herausforderung stand, sich Ahab zu zeigen. Der Elia wusste nicht, wie es ausgeht. Er hätte auch sagen können, der Ahab macht so mit mir. Aber er ging. Der orthodoxe Obadja musste 100 Propheten verstecken und versorgen. Das war seine Herausforderung. Welche Herausforderung hat sich denn der abtrünnige Ahab angenommen? Nee. Er sucht im ganzen Land nach Gras. Und sein Verwalter sollte mithelfen. Für was braucht er denn das Gras? Will er dadurch seinem Volk dienen und ihnen Futter für ihr Vieh zur Verfügung stellen? Wir sehen es deutlich, es geht nur um ihn selbst. Nur für sich wollte er das. Und zwar zur Erhaltung seiner Macht. Pferde waren ein Statussymbol. Sie dienten auch als Kriegswaffe. Es war also eine starke Sache, ja, hier Pferde zu haben für einen König. Ahab, wie schon gesagt, dreht sich nur um sich selbst. Und bei dieser ganzen Dreherei scheint es so zu sein, dass er auf einmal ziemlich alleine war. Übrigens, das sieht man immer wieder. Wenn Menschen sehr, sehr egoistisch sind, dann sind diese Leute für die Umgebung eher eine Qual. Der Ahab konnte mit seinem Geld und das, was er vorher hatte, ja, die Leute noch ein bisschen bei sich behalten, weil sie wussten, naja, da fällt noch was für mich ab. Aber es gab am Ende, so sieht es aus, nur noch einen, der mit Ahab ging. Und das war Obadja. Alle anderen schienen ihn verlassen zu haben. Wenn nichts, nicht mehr viel rausspringt, dann springe ich ab. Kennt es vielleicht auch an den verlorenen Sohn, ja, wo er einen Haufen Geld erst hatte und hat dann die Runden geschmissen und dann war er der Chef, ja, der Held im Erdbeerfeld oder was er auch war. Und dann, als da nichts mehr zu holen war, waren sie alle weg. Denn sie haben nicht ihn geliebt. Und so ist es auch, wenn jemand stark egoistisch ist, die Leute gehen. Obadja, der sicher sich weiter an Gott hält, lässt aber den König hier nicht allein. Er sucht mit Gras. Ahab, dein Baal, konnte keinen Regen bringen, obwohl das zu seinen Hauptaufgaben gehört. Ahab, jetzt schaust du nur noch auf die Erde, um Gras zu suchen. Ahab, sei nicht so geschichtsvergessen, lieber Ahab. Denke einmal darüber nach, was denn David tat, als er in einer ähnlichen Lage war. Bei dir fängt ja die Geschichte nicht an, Ahab. Es gab ja schon Dinge vorher. Wie haben die Könige es vorher gemacht? Und hier auch in 2. Samuel 21,1: Es war aber zu Davids Zeiten 3 Jahre lang eine Hungersnot. Jahr für Jahr. Und David suchte nicht Gras, sondern das Angesicht des Herrn. Ahab tut es anders. Ahab sucht Gras, um die momentane Not für sich, es geht um ihn, für sich zu stillen. Ja, er nimmt sogar dem Volk den Rest, damit er überleben kann. Um seinen Luxus noch einigermaßen aufrechterhalten kann, damit die Pferde des Königs Futter haben und nicht das Vieh für das Volk. Ja? David sucht den Herrn, um die Not grundsätzlich zu wenden. Es geht gar nicht nur um ihn, sondern für das ganze Volk. Er bittet Gott um Hilfe. Der abtrünnige Ahab hat die Verbindung nach oben abgeschnitten. So bleibt ihm nur noch das Gras und der nackte Kampf ums Überleben. Wer nur diese Welt hat, kann am Ende so rücksichtslos werden wie Ahab. Denn er hat nichts anderes. Wer jedoch Gott vor Augen hat, kann loslassen mit dem Wissen, der Herr ist immer noch mein Hirte. Er ist mein Versorger. Und wenn es hier zu Ende geht, fängt es erst richtig an. Armer, abtrünniger Ahab. Hier in der Not kommt heraus, was dein Halt ist und worauf du dich verlassen hast. Wie geht's weiter? Jetzt die Begegnung zwischen Ahab und Elia. Ein etwas längerer Text, aber er ist wirklich interessant zu lesen. Lesen wir noch. Als nun Ahab auf dem Weg war, siehe, da begegnete ihm Elia, und als er ihn erkannte, fiel er auf sein Angesicht und sprach: Bist du es, mein Herr Elia? Er sprach zu ihm: Ich bin's. Geh hin und sage deinem Herrn: Siehe, Elia ist hier. Er aber sprach: Was habe ich gesündigt, dass du deinen Knecht in die Hand Ahabs geben willst, damit er mich tötet? So wahr der Herr, dein Gott, lebt, es gibt kein Volk noch Königreich, in das mein Herr nicht gesandt hätte, um dich zu suchen. Und wenn sie sagten, er ist nicht hier, so nahm er einen Eid von jenem Königreich und von jenem Volk, dass man dich nicht gefunden habe. Und du sprichst nun: Geh hin, sage deinem Herrn, siehe, Elia ist hier. Wenn ich von dir weggehe, dann könnte es geschehen, dass dich der Geist des Herrn hinwegnimmt. Ich weiß nicht, wohin. Und wenn ich dann komme und es Ahab berichte und er finde dich nicht, so wird er mich töten. Und dein Knecht fürchte doch den Herrn von Jugend auf. Ist meinem Herrn nicht berichtet worden, was ich getan habe, als Isebel die Propheten des Herrn tötete, dass ich von den Propheten des Herrn 100 Männer verbarg, hier 50 und dort 50 in Höhlen, und sie mit Brot und Wasser versorgte? Und du sprichst nun: Geh hin, sage deinem Herrn, siehe, Elia ist hier, er wird mich ja töten. Elia aber sprach: So wahr der Herr der Heerscharen lebt, vor dem ich stehe, ich werde mich ihm heute zeigen. Hier treffen sich zwei Gottesmänner, die wieder vor Herausforderungen stehen. Der Obadja musste sich mit den Gedanken anfreunden, bald sein irdisches Ende zu sehen. Ja, also wenn ich mich dann vor Ahab zeige, kann es sein, dass ich diesen Tag nicht mehr überleben werde, weil der Elia verschwunden ist. Das war Obadjas Not. Er wird mich töten, hat er es auch mehrmals gesagt. Ja, und der Elia musste Obadja dazu bringen, dem Ahab das doch zu sagen. Der Elia bekam nicht von seinem Gott gesagt, auch wie alles zu Ende gehen wird. Er wusste das ja auch nicht. Könnte ja sein, dass er auch bald stirbt. Es kann auch sein, dass der Obadja nicht nur für sich selbst nachgedacht hat. Ich war mir ja noch nicht ganz so sicher, ob dieses Geschehen mit diesen 100 Propheten jetzt auch schon völlig abgeschlossen ist oder ob er immer noch diese Propheten versorgt. Könnte sein, dass er es aber abgeschlossen hat. Aber ich spreche mal darüber, als ob er noch diese Propheten versorgen sollte. Wenn man die Zukunft nicht kennt, steht man manchmal vor Herausforderungen, deren Tragweite wir auch nicht wirklich überblicken. Für junge Leute, welchen Beruf nehme ich? Ja. Wir überblicken die Tragweite nicht, was das nur alles ja mit sich bringt, wenn ich diesen Beruf ausübe. Oder welchen Partner bekomme ich? Wir wissen nicht, wie der sich noch entwickelt. Ja. Für manche ist die Frage, wie ist das mit der Impfung und all den beruflichen Nachteilen, wenn ich mich nicht zum Beispiel impfen lasse? Ja, wie ist das? Was muss ich machen? Was soll ich machen? Das sind alles Dinge, ja, wir wissen nicht, was übermorgen ist, wie man sich verhalten soll. Aber die Entscheidungen müssen hier getroffen werden. Ja? Wir können nicht einfach eine Entscheidung treffen und dann mal ein bisschen vorspulen, mal gucken, wie es dann wird. Ah, es wird nicht so gut, spulen wir wieder zurück. Andere Entscheidung, spulen wir wieder vor, mal gucken, wie es jetzt ist. So geht's nicht. Ja? Wir müssen heute hier Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidungen müssen wir dann im Glauben treffen. Ja. Und wir wissen nicht, was noch kommt. Wohl dem, der eine klare Hilfe von Gott bekommen hat, wie hier Elia und auch Obadja, Gott redet und sie sollen handeln. Was ist mit den Folgen, wenn Obadja noch die 100 Propheten zu versorgen hätte? Ja. Was ist, wenn ich tot bin? Werden die noch versorgt? Wenn wir hier Entscheidungen treffen im Angesicht unseres Herrn, dann gib auch die Folgen in die Hand des Herrn. Dann handle im Blick auf Gott und geh den Weg. Und ja, lieber Obadja, denk auch daran, dass Gott aus Steinen Brot machen kann, dass das, was eigentlich noch vor uns liegt, dass nicht wir die Letzten sind, der letzte Halt, sondern der letzte Halt ist immer noch Gott. Ja, egal, was kommt. Ja, und wie ging es dann jetzt weiter bei Obadja? Da ging Obadja hin, Ahab entgegen und berichtete ihm. Ahab aber kam Elia entgegen. Da hat er sich jetzt mal gewundert, ne? dass der Elia auf einmal da ist. Zum Schluss können wir noch die Begegnung des abtrünnigen und gottlosen Ahab mit dem Mann Gottes ansehen. Schauen wir mal, was die ersten Worte waren, die Ahab zu Elia sagte. Und als Ahab den Elia sah, sprach Ahab zu ihm: Bist du da, der Israel ins Unglück bringt? Er aber sprach: Nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du und das Haus deines Gottes, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Baalen nachgefolgt bist. Die Frage nach der Schuld. Wer ist schuld? Alle anderen, nur nicht ich. Wisst ihr, das ist so typisch. Ja. Also, wenn irgendwas passiert, wenn Kinder Geburtstag haben und so weiter, und irgendwas ist kaputt gegangen, derjenige, der schuldig ist, also der muss richtig von allen angeschaut worden sein und dann weiß man, der ist es. Aber wenn es in der Regel so ein bisschen im Verborgenen ist, ach, bin ich schuld, niemand da. Es war so passiert. Und ich denke, es ist so typisch, Menschen, auch die nicht nach Gott fragen, kommen ins Fragen, wenn Katastrophen geschehen. Sie fragen, warum lässt Gott das zu? Und damit schieben sie bewusst oder unbewusst Gott die Schuld in die Schuhe. Ja? Warum, Gott, hast du das zugelassen? Sie kommen nicht darauf, dass Gott vielleicht etwas zulässt, damit seine Menschen umdenken und Buße tun über ihr schlimmes und gottloses Leben. Hier Ahab, du Elia, bringst Israel ins Unglück. Wie nett, dass hier Ahab mal an das Volk gedacht hat. Hat er vorher nicht alles Gras gehört mir gesagt oder so gehandelt? Jetzt ging es um Israel. Du Elia, bringst uns ins Unglück. Aber Ahab, hast du nicht deinen Wettergott, der dir hilft? Wie kann ein schwacher Mensch deinen starken Gott widerstehen, Ahab? Du hast doch Baal. Ich denke, Ahab kann sich sicher an die Worte des Elia erinnern. So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Aber es geht hier nicht um den schwachen Menschen, der Elia heißt. Es geht um den Gott Israels. Glaub doch nicht, Ahab, dass das Volk Israel von Gott ja abgewendet wird, ohne dass Gott da eingreift, ohne dass Gott da nachschaut und dann jetzt hier auch mal einen Stopp setzt. Glaub doch nicht, Ahab, dass du das einfach so machen kannst. Gott schaut nicht einfach zu, was du da treibst. Und genau das war auch die Antwort von Elia. Nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Baal nachgefolgt bist. Ja, der Politiker sucht Schuld bei anderen und im Grunde muss er es hören, dass nur er der Schuldige ist. Und das Volk muss es ausbaden. Und wenn das Volk selbst keinen Halt bei Gott hat, wird es fortgerissen. Die Regierung gibt vor und das Volk stumpft ab und macht auf einmal auch dies nach. So bei Ahab. Wie können wir wach werden? Nimm dir an dem entschlossenen Elia ein Beispiel. Gott redet und Elia tut. Deshalb lies in Gottes Wort. Lass Gott zu dir reden und was du dann erkannt hast, das tue. Nicht schlafen, wachen, das tue. Nimm dir auch ein Beispiel am orthodoxen Obadja. Er hatte eine grundsätzliche Gottesfurcht. Habe Ehrfurcht vor Gott, deinem Vater und dem Herrn Jesus, deinem Erretter. Und denke auch, wenn du auch keine 100 Propheten zu versorgen hast, die Treue des Obadja ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Ja? Und der Mut, einfach den Weg Gottes zu gehen. Jeden Tag ging Obadja den Weg des Glaubens, als er diese Propheten versorgte. Jeden Tag hätte er erwischt werden können. Jeden Tag. Und lass dich durch den abtrünnigen Ahab warnen. Wer Gott verlässt, hat keine schöne Verheißung mehr und am Ende nur noch dürres Gras. Drei Männer, drei Herausforderungen. Nimm die Herausforderung an, die Ewigkeitswert hat. Amen.